Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Diese Episode ist der vierte Teil einer Reihe über den Protestantismus und es geht im Speziellen um Luthers Thesen. Anfang Oktober veröffentlichte Dr. Martin Luther 95 Thesen zum Thema Ablasshandel. Dies kam nur einen Monat, nachdem er 97 Thesen gegen die Scholastik zur Debatte gestellt hatte. Soweit wir wissen, haben diese 97 keine großen Wellen geschlagen, jedenfalls nicht in jenem Jahr 1517. Da sie jedoch explizite Häresie enthalten, was auch von Eck in der Leipziger Disputation eindeutig bewiesen wurde, werden sie noch relevant für die Geschichte der sogenannten Reformation sein. Kommen wir nun also endlich zu den 95 Thesen. Martin Luther wollte eine theologische Debatte und daher veröffentlichte er ein paar Theorien in Form einer durchnummerierten Liste von einzelnen Aussagen. Es sollten vor allem andere Theologen darüber debattieren, daher ist das Original auf Latein gehalten. Diese Vorgehensweise war nicht unüblich. Die dramatische Erzählung, er hätte ein Flugblatt mit einem riesigen Hammer an die Kirchentür gehämmert, ist wahrscheinlich reine Fiktion. Ich möchte heute solche Polemik ignorieren und die Thesen als das nehmen, was Luther beabsichtigt hat, als Startpunkte einer Diskussion. Denn auch im Einführungstext lesen wir: Aus Liebe zur Wahrheit und im Verlangen, sie zu erhellen, sollen die folgenden Thesen in Wittenberg disputiert werden, unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Vater Martin Luther, Magister der freien Künste und der heiligen Theologie, dort auch ordentlicher Professor der Theologie. Daher bittet er jene, die nicht anwesend sein können, um mit uns mündlich zu debattieren, dies in Abwesenheit schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Die 95 Thesen sind der Hauptgrund, warum es so lange gedauert hat, diese Serie fertigzustellen. Ich wollte sie zunächst zusammenfassen, doch dafür sind sie zu unzusammenhängend. Dann wollte ich sie einzeln kommentieren, schließlich nur das erste Viertel kommentieren und den Rest nur vorlesen, doch diese Episode würde eine Stunde lang sein. Ich stehe also wieder am Anfang und will versuchen, eine Zusammenfassung zu bieten. Dies ist wie gesagt doch recht schwer, da die Thesen keine innere Struktur haben, so aussehen, als gäbe es eine Reihe von logischen Schlüssen, die dann aber doch zu wirr sind und spätestens nach einem Viertel wird aus der Liste eine Predigt, die nur halt in Stichpunkten aufgeschrieben ist. Ganz offensichtlich hat das Thema Ablasshandel Luther so aufgeregt, dass sein Versuch einer akademischen Debattengrundlage zu einer Reihe donnernder Forderungen geworden ist. Begründungen findet man in den Thesen kaum, aber auch keine konsistente, nach seiner Meinung richtigen Anschauung. In dieser Zusammenfassung werde ich deshalb den Großteil der Thesen ignorieren, nämlich jene, die recht unkontrovers sind oder deren Fehler oder auch nur falsche Darstellung aus den Kernthesen erwächst. Die restlichen Thesen werde ich versuchen, nach Themen zusammenzufassen. In einigen Thesen scheint Luther das Papsttum zu verteidigen, aber Kernpunkt Nummer 1 ist, dass Kirche und Papst eine Autorität nur über das Leben der Christen haben und keinen Einfluss direkt oder indirekt auf das Leben nach dem Tod haben. Mehrfach spricht Luther dem Papst das Recht zu, Strafen aufzuerlegen und zu erlassen, aber jede Autorität spricht er der ganzen Kirche ab, etwas mit verbleibenden Strafen oder dem letzten Gericht zu tun zu haben. Dies macht das Konzept von Ablässen natürlich in sich unmöglich. Weder Papst noch Bischöfe können Strafen erlassen, die sie nicht selber gesetzt haben. Alle Strafen, die sie zurechtsetzen, verfliegen dennoch mit dem Tod des Christen. In anderen Worten, die Kirche hat eine rein pädagogische Bedeutung für den Christen. Als zweiten Kernpunkt würde ich gerne Luthers Sicht von Sühne und Reue beschreiben, aber gerade hier ist er wirr und sogar widersprüchlich. Da es sich um eine Debattiergrundlage handelt, ist es vielleicht in Ordnung, dass Luther widersprüchliche Propositionen gibt, in der Hoffnung, dass die Diskussion die richtige herausbringt. These 30. Keiner hat Gewissheit über die Wahrhaftigkeit seiner Reue. These 36. Jeder wahrhaft reumütige Christ erlangt vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld, der ihm auch ohne Ablassbrief zukommt. These 40, wahre Reue sucht und liebt die Strafen. Der Reichtum der Ablässe aber befreit von ihnen und führt dazu, die Strafen zumindest bei Gelegenheit zu hassen. Auf die Reue und eine gewisse daraus erwachsene Buße scheint es ihm also anzukommen. Dies machen auch die ersten paar Thesen klar. Erste These. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Dritte. Gleichwohl zielt dieses Wort nicht nur auf eine innere Buße. Ja, eine innere Buße ist keine, wenn sie nicht äußerlich vielfältige Marter des Fleisches schafft. Vierte. Selbstverachtung ist die wahre innere Buße, und solange es sie gibt, also bis zum Eintritt in das Himmelreich, bleibt auch die Pein. Zu diesem Konzept scheint Luther aber eine Art Hassliebe zu hegen. Denn die wahre Reue ist nicht nur niemandem bekannt in These 30, sondern sowohl Grund für den Erlass aller Strafen in These 36, als auch Antrieb, die Strafen zu lieben und zu wollen. Und so kommen wir zu einem dritten Hauptpunkt, der noch vager ist als der vorherige. Nach Luther scheint das Fegefeuer eine reine Ansichtssache zu sein. 14. Die unvollkommene geistige Gesundheit oder Liebe des Sterbenden bringt notwendig große Furcht mit sich. Diese ist umso größer, je geringer jene ist. 15. Diese Furcht und dieses Erschrecken sind für sich alleine hinreichend, um Fegefeuerpein zu verursachen, da sie dem Schrecken der Verzweiflung äußerst nahe sind. 16. Hölle, Fegefeuer und Himmel scheinen sich also zu unterscheiden wie Verzweiflung, Fastverzweiflung und Gewissheit. Entweder also werden Menschen nach Gottes Gericht an einen dieser Orte gepackt, wo sie dann Verzweiflung oder Gewissheit spüren, oder das Maß der Gewissheit oder des Glaubens an die Rettung bestimmt das Resultat des Gerichtes. Ich halte beide Möglichkeiten für sinnlos. Von den seltsamen Gründen für das Fegefeuer kommen wir zuletzt zu Luthers Theorie über die Art des Seins im Fegefeuer. 17. Es scheint notwendig, dass es für Seelen im Fegefeuer ebenso ein Abnehmen des Schreckens wie auch ein Zunehmen der Liebe gibt. 18. Und es scheint weder durch Gründe der Vernunft noch der Heiligen Schrift erwiesen zu sein, dass Seelen im Fegefeuer außerhalb eines Status von Verdienst oder Liebeswachstum sind. Demnach wäre das Fegefeuer einfach eine spirituelle Fortsetzung dieses Lebens. Wir sollen auch dann aktiv an einer Zunahme der Liebe in uns arbeiten, sie uns verdienen, so wie in diesem Leben. Diese Idee lehnt Luther dann natürlich später sogar für das gesamte Leben ab. Daher wird auch das Fegefeuer völlig überflüssig. Die Kirche lehrt also, dass der Fegefeuer ein Ort der passiven Reinigung ist. Luther sieht ihn stattdessen als aktive Reinigung, sieht dann aber später ein, dass dies Unsinn ist und geht dann dazu über, dass nichts Aktives auf unserer Seite in diesem oder dem nächsten Leben gefordert ist. Zum Abschluss will ich ein etwas positiveres Licht auf die 95 Thesen werfen und einige zitieren, in denen Luther in gerechtem und vielleicht auch gerechtfertigtem Zorn gegen Aussagen der Ablassprediger donnert. Ich kann nicht prüfen, ob oder wie sehr diese Dinge wirklich gepredigt wurden. Dass Luther hier aber einen richtigen Schluss zieht, ist doch auch erwähnenswert. 10. Dumm und übel handeln diejenigen Priester, die Sterbenden kirchenrechtliche Bußstrafen für das Fegefeuer vorbehalten. 28. Das ist gewiss. Fällt die Münze klingelt in den Kasten, können Gewinn und Habgier zunehmen. Die Fürbitte der Kirche aber liegt alleine in Gottes Ermessen. 35. Unchristliches predigen diejenigen, die lehren, dass bei denen, die Seelen loskaufen oder Beichtbriefe erwerben sollen, keine Reue erforderlich sei. 41. Mit Vorsicht sind die päpstlich-apostolischen Ablässe zu predigen, damit das Volk nicht fälschlich meint, sie seien den übrigen guten Werken der Liebe vorzuziehen. 47. Man muss die Christen lehren, Ablasskauf steht frei, ist nicht geboten. 53. Feinde Christi und des Papstes sind diejenigen, die anordnen, wegen der Ablasspredigten habe das Wort Gottes in anderen Kirchen völlig zu schweigen. Was halten Sie, geehrter Zuhörer, von den 95 Thesen? Schreiben Sie es mir unter dwal@fabian-kreuz.de. Kreuz mit TZ. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.